Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Hallo Josef, schön dich zu sehen.
Hallo Lynn, schön dich zu sehen. Kurze Einstiegsfrage, wann kommt eigentlich dein Vulkanbuch?
Na, am 2.10.
Am 2.10.
Ja, ich
fiebere. Wir sind schon bald soweit.
Ja.
Ey, da bin ich in London. Ich schicke dir dann ein Foto. Kannst du mir dann einfach schon ein Exemplar mitgeben oder kann ich das dann noch nicht lesen? Weißt du, wann die ersten gedruckten Exemplare
das
kommen?
Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Okay. Ich weiß auch gar nicht, ob das passiert, dass irgendwann vor dem 2.10. bei mir die Post klingelt und einfach so. Wie stehst du eigentlich zu diesen Unboxing-Videos von diesen Neuerscheinungen?
Na, die kann ich zumindest nachvollziehen. Ne? Ja. Also ich finde, da gibt es schlimmere Phänomene. Du darfst gerne eins drehen.
Okay.
So.
Mal gucken. Vielleicht will ich da auch.
Normalerweise müsste ein Buch eigentlich schon früher da sein, ne? Also es ist ja so der Regelfall, dann würde ich es mir sehr gern mitnehmen.
Ja.
Ja.
So dann mach Bilder, was in so, London so bist bisschen. Du? Also ich fände es toll, wenn mein Buch in London unterwegs ist.
Ja, ne? Finde ich doch auch.
Ja.
Ich weiß nicht, ob London auf dem Vulkan steht, ich glaube nicht, aber ist ja scheißegal.
Such also ein paar Steine raus.
Irgendwo in der Nähe ist ein Vulkan. Also gerade ist ja, Vulkanthema ist immer virulent, ne?
Vulkane gerade Ätna. Geht immer.
Im Vulkan.
Lynn, ich habe mal ein bisschen geschummelt, weil wir haben ja vor kurzem über Kurzgeschichten geredet und ich habe dann im Nachgang oder parallel oder wie auch immer zu unserer Folge einen Kurzgeschichtenband gelesen, den ich so toll fand, dass ich gedacht habe, den bringe ich mal bei Neuigkeiten rein. Der ist zwar schon vor 10 Jahren oder so erschienen, aber ich dachte, das muss irgendwie mit rein und auch verbunden mit einem kleinen Tipp. Und zwar bin ich der Übersetzerin gefolgt, Zoe Beck. Die hat Sally Rooney übersetzt und irgendwie dachte ich so, was hat die denn noch so übersetzt? Weil vielleicht, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal hat man das doch, dass man so Übersetzerin liest und dann merkt, ach guck mal, jetzt ich lese das und das Buch und das ist jetzt auch schon wieder von der übersetzt.
Mhm.
Dann hat man so das Gefühl, okay, die hat so einen ähnlichen, die macht so eine Richtung von Übersetzung, wo mir eigentlich alles bisher gefallen hat. Und dann dachte ich, okay, ich guck mal, was die noch übersetzt hat, ob es vielleicht ähnliche Autorinnen gibt oder sowas. Und dann bin ich bei Amanda Lee Coe gelandet und ihrem Buch Ministerium für öffentliche Erregung. Das spielt in Singapur. Ich habe über Singapur und die Singapur-Geschichte, die ist so eine Stadt, ist so eine Hafenstadt, wo es Kolonialgeschichte gibt, wo es sozusagen das Chinesische gibt, das Englische und so weiter. Ich hatte extrem wenig Vorwissen. Das war auch tatsächlich so, dass ich bei dem Band öfters dann dachte so, okay, ich verstehe nicht so ganz. Also ich merke, hier gibt es irgendwie so zum Beispiel eine alte Tradition, die gegen was Modernes, Neues, Kapitalistisches gesetzt wird. Aber ich verstehe nicht alle Hintergründe nicht, weil ich merke zum Beispiel, es gibt so einen gewissen Aberglauben oder eine gewisse Verbundenheit zu so alten Weissagungen und sowas. Oder auch alte Legenden, die ich nicht verstehe. Aber das war irgendwie, ist auch erfrischend irgendwie, weißt du? Wenn du jetzt nicht so eine Kurzgeschichte liest, wo du so weißt, ja, okay, das Setting ist mir so vertraut aus so vielen amerikanischen Kurzgeschichten oder so. Ich weiß genau, wie das gebaut ist. Ich weiß genau, das ist dieser traurige, leicht triste, verlassene Ort, wo die Leute schon so, na, nee, ist hier nicht. In diesen Büchern passiert einfach unfassbar viel. Und Amanda Lee Coe wurde 1988 in Singapur geboren, ist auch aufgewachsen. Erwachsen, hat in Beijing, Berlin und Bangkok gelebt und nun in New York. Und genau, ich habe schon gesagt, in Singapur, ich habe die Bezüge teilweise nicht ganz verstanden und dann aber wieder doch, weil die Hintergründe der Geschichten sind oft die Medienwelt, die Kunstwelt. Sie interessiert sich sehr für Film, was natürlich mir auch sehr zugutekommt, also was mir sehr gefallen hat natürlich. Und dadurch kennst du diese Welt, auch wenn sie dir fremd ist, ne?
Ja, das Einzige, was ich über Singapur weiß, beziehungsweise nicht weiß, kommt alles aus Fluch der Karibik.
Oh ja, okay. Weißt ja, dieses Bild habe ich auch. Ja, Keira Knightley, die da irgendwie durch diese Gassen so geht und so, ja.
Und für alles das so ein Sehnsuchtsort, wir müssen nach Singapur.
Ja. Da sind die, da gehen die großen
Aber
Geschäfte.
Aber ich muss dich jetzt mal ganz kurz was fragen, Josef.
Ja.
Weißt du, unsere Folgen fangen ja immer so ein bisschen slow an, wir reden über Neuigkeiten und jetzt kommst du mit mir hier mit so einer knallharten Buchempfehlung in den News. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, die habe ich jetzt einfach da reingeschmuggelt.
Ach so.
Weil das Ding ist, ich dachte halt, okay, worüber besprechen wir das? Wir sind ja mit Kurzgeschichten schon durch, aber dieser Band war einfach so, ich sag mal so, der war in meinem Alltag so drängend, dass er jetzt einfach da reingekommen ist.
Ja,
und
es brodelte
aber,
im Vulkan.
Ja, es brodelte, es war aktuell. Weil es in meinem Alltag aktuell war und jetzt bin ich auch schon gleich durch, weil ich mache das natürlich nicht jetzt zu einer langen Buchempfehlung, keine Sorge. Aber was ich faszinierend fand an den Geschichten, wir hatten halt, als wir die letzten besprochen haben, ging es so ein bisschen darum, dass die so sehr zurückgenommen erzählt sind und das ist dann so, ne, gerade die von Zach Williams zum Beispiel, da war das ganz krass, so dieses typische amerikanische Short Story erzählen, du erzählst nicht so viel und so. Und die, also Amanda Lee Coe erzählt einfach alles, die haut einfach raus. Also da passieren Attentate, da explodieren Bomben, da ist so eine Erzählung, die fängt so ganz harmlos an und dann eskaliert das aber in einem Maße, dass du irgendwie denkst so, warum eigentlich nicht? Das ist doch eigentlich auch cool, macht doch auch Spaß zu lesen, weißt du so.
Ja, absolut.
Und deswegen eine große Empfehlung. Das kurz und dann kommen wir aber noch zu einem anderen Thema, nämlich zu Sally Rooney, insofern das ist auch ein bisschen angedockt durch die Übersetzerin. Hast du mitgekriegt, was die gerade so umtreibt?
Nee, was denn?
Sie engagiert sich ja sehr für Gaza und Palästina und so. Und in England wurde ja die Organisation Palestine Action verboten. Die Organisation setzt sich für Gaza ein und für sozusagen gegen die israelische Politik und gegen das israelische, die israelischen Militärschläge. Die britische Regierung sagt aber, die Organisation befeuert quasi auch Antisemitismus, macht illegale Aktionen. Die haben zum Beispiel britische Militärflugzeuge mit Farbe beschmiert und wurden deshalb als terroristische Organisation eingestuft.
Ja.
Ne, und aber auch wegen Übergriffen wohl auf jüdische Mitbürger. So ist zumindest der Vorwurf der Innenministerin Yvette Cooper. Und das schlägt in England gerade Riesenwellen. Ich meine, das Thema ist sowieso eins, was Riesenwellen schlägt. Das ist gar nicht die Frage. Aber es geht eben auch konkret um diese Organisation, weil eben viele Künstler, Intellektuelle und so weiter diese Organisation weiter unterstützen wollen und nicht einsehen, viele Menschen in Großbritannien nicht einsehen, warum die jetzt terroristisch sein soll. Es ist aber natürlich so, wenn sie terroristisch eingestuft ist, und das ist sie jetzt, bedeutet die Unterstützung dieser Organisation eben die Unterstützung einer terroristischen Organisation. Das heißt, du kannst Gefängnisstrafe dafür kriegen und so weiter. Die Strafen dafür sind viel härter, wenn du die unterstützt, als wenn du jetzt einfach so zu einer Demo oder so gehst, ja, für das Thema. Sally Rooney hat schon, bevor die Briten sich da, also bevor die Regierung sich dafür entschieden hat, schon gesagt, okay, wenn ihr das macht, werde ich die weiter unterstützen. Und wenn ihr mich dann eine Terroristin nennen wollt, ist mir egal. Und dann hat sie, als es dann passiert ist, hat sie in der Irish Times, Besonderheit, Irland gehört nicht ganz zu diesem politischen Raum Großbritannien. Reich, ne?
Hups.
Ja, das ist die alte Zeit noch von Großbritannien. Aber nee, genau, gehört ja nicht da ganz dazu. Das heißt, für die gilt diese Gesetzgebung nicht. Also in Irland, in dem Teil, wo Sally Rooney lebt, zählt die Palestine Action nicht als eine Terrororganisation.
Mhm.
Irland hat auch traditionell sehr, sehr enge Verbindungen zu Palästina, also auch als Staat sozusagen. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass man muss ja nur über die Grenze gehen und dann ist es halt verboten. Aber da, also sie hat sich ebenfalls in der Irish Times geäußert, wo sie es durfte, hat gesagt, okay, wenn ihr mich jetzt Terroristin nennen wollt, ich unterstütze die weiter. Und sie hat angekündigt, und das ist natürlich schon ein ganz schön krasser Move, alle Einnahmen, die in Großbritannien aus ihren Büchern generiert werden und alle Einnahmen, die die BBC ihr zahlen muss für die ganzen Verfilmungen von ihren Stoffen, wird sie an Palestine Action spenden quasi.
Okay, und gibt es jetzt schon so eine Art Boykottaufruf von der Gegenseite, das nicht mehr zu kaufen?
Nee, es gibt eigentlich so, ich glaube, man darf nicht unterschätzen, wie groß die Unterstützung für dieses Palestine Action und für diese palästinensische
Lage dort ist ja auch wirklich so.
Genau, und das ist sozusagen, und die Öffentlichkeit ist doch zu großen Teilen, in Großbritannien auch noch mehr als in Deutschland, ne, auch mit einer anderen Geschichte und so, einfach auf Seiten dieser Dinge, dass ich das jetzt tatsächlich noch nicht so viel gehört habe, wobei man natürlich schon so ein bisschen, eine Autorin hat dann gefragt, eine Journalistin, okay, ist sie jetzt eigentlich immer noch die Stimme der Generation, also ihre Generation, oder ist sie, ja, macht sie, zeigt man, sieht man jetzt halt, wie sie eigentlich quasi ist, so, ne, was sie so, und was ich nochmal ganz interessant fand, biografisch gesehen, dass sie aus einer extrem politischen Familie kommt. Ich meine, man hat das ja immer schon so gesagt bei den Büchern, dass es da ein bisschen um Marx geht und so, aber da ist es halt so, die Figuren reden halt darüber und dann sind sie so wieder ein bisschen so, okay, aber das weiß nicht, man glaubt nicht so richtig dran, man weiß auch, wie man ist.
Ja, und
ne?
Das hattest du in der Sally Rooney-Folge, wo wir über das Buch gesprochen haben, hattest du das ja auch sehr schön erklärt, dass das immer so ein bisschen behauptet wirkt.
Genau, das schminkt so mit und das passt aber auch zu den Figuren irgendwie so, ne? Du studierst halt, du hast so deine Ansichten und bei ihr ist es aber so, die kommt halt aus so einem sehr politischen, ihre Eltern haben sich kommunistisch irgendwie engagiert in kommunistischen Vereinigungen. Sie selber war als junge Frau immer ganz viel in so Debattierwettbewerben, hat auch ziemlich viele gewonnen, hat auch ihren Freund übrigens bei einem Debattierwettbewerb kennengelernt und ist einfach wirklich da drin und ist davon wirklich überzeugt. Und irgendwie finde ich diesen Aspekt schon sehr cool, dass man dann wirklich auch sagt, okay, man steht dann da auch dahinter und man zieht es auch durch. Mhm. Ja, wollte ich dir einfach mal mitbringen als kleine News.
Ja, es ist ja auch interessant einfach, ne? Wer äußert sich wie, was für Kreise zieht das, wie reagieren dann Leute darauf, dass die Literatur und literarische AkteurInnen eben auch Teil der Öffentlichkeit sind und Ansichten dazu haben, wie auch immer man die findet. Darum soll es ja gar nicht gehen, aber dass quasi Menschen Reichweiten nutzen, um sich für irgendwas stark zu machen. Und
dass es das immer noch gibt, ja. SchriftstellerInnen mit Reichweite.
Die helle Kammer.
So, wir haben heute mal wieder Lyrik im Gepäck. Und ich habe dir mitgebracht ein Buch aus einer Reihe, der Reihe Licht vom Gutleut Verlag, die ich sehr, sehr gerne mag. Die sind aufwendig gestaltet. Und naja, irgendwie, also du siehst ja schon hier rumliegen, was ich dabei habe. Und ich weiß nicht, wie du es beschreiben würdest, aber naja, ich sag mal so, ich finde gerade Lyrikbände sind oft so unfassbar schön auch, dass ich noch weniger verstehe, warum die so wenig gekauft werden. Also, wie das hier genau aussieht, werde ich euch dann auch nochmal beschreiben und natürlich kann man es bei Instagram sehen.
Ich finde, du solltest so ein kleines Video mal drehen, mal so ein bisschen durchblättern und so, weißt du,
ja,
mal aufmachen.
Das
ja,
kann
ja.
ich mal machen, das würde das, dazu gut
das
passen.
Das könntest
ne?
du doch mal machen, ja.
Das mache ich
mal.
Das
machst du.
Aber so schön dieses Buch auch ist, uns geht es natürlich vor allem um den Text darin. Und ich kannte den Autor vorher nicht, das ist Fredrik Hagen. Das ist ein Norweger, der auch Historiker und Literaturvermittler ist. Ich glaube, er ist unser Jahrgang, so ziemlich fast nämlich. Der ist nämlich 91 geboren in einer kleinen Industriestadt Odda. Aber das finde ich, ja, führt so ein bisschen in die Irre, denn wenn man sich den Fjord anguckt, an dem er aufgewachsen ist, dann sieht man wirklich so eine ganz wunderschöne Gegend, also wirkt ein bisschen wie ein langgezogener See, ist aber ein Fjord zwischen so schneebedeckten Bergen, überall Wälder und auch ganz viel Gestein. Und dass das wichtig fürs Buch ist, das werden wir dann noch sehen. Ich würde sagen, die Texte sind so eine Art Chamäleon zwischen Prosa und Lyrik. Man könnte jetzt das als prosaische Lyriksplitter oder lyrische Prosafragmente bezeichnen. Es ist aber auch essayistisch. Das ist wieder so ein Text, der sich da nicht festlegt und das auch nicht muss, weil es wunderbar funktioniert. Und wir halten ja eh von diesen ganzen Unterteilungen jetzt nicht die Welt. Das Buch ist übersetzt von der Autorin und Übersetzerin Katrin Pitz. Und es ist die erste Übersetzung ins Deutsche. Und er hat aber schon, und das finde ich bemerkenswert für das Alter, 5 Gedichtbände geschrieben. Also der ist echt gut unterwegs dort in Norwegen. Und dieses Buch trägt den Titel Lass es sein, eine einsame Zeit. Es beginnt mit einer Art verkehrten Schöpfungsgeschichte, bis die Erde leer ist und schließlich gar nicht mehr da ist. Diese Erdgeschichte wird dann mit Menschheitsgeschichte verwoben, wie zum Beispiel den verschütteten Toten von Pompeji und schließlich auch mit Menschgeschichte, also Lebensgeschichten von den Großeltern des Ichs hin zum Ich des Textes selbst in einer norwegischen Stadt, die wir als Literaturliebhaber natürlich kennen. Es ist?
Welcher ist es? Bergen.
Natürlich ist es Bergen.
Es hätte auch noch Oslo sein können.
Ja, aber Bergen. Hieß
durchaus auch.
Also, wir erwähnen ja
Espetal?
In 1000 Folgen immer irgendwelche Leute. Die
aus Bergen
kommen. Na gut, ist auch einfach ein schöner Name für eine Stadt, aber gut. Was mich total fasziniert an diesem Buch ist, wie alles, was lebt, mit Unbelebten in Verbindung gesetzt wird und wie die Körper sich entwickeln. Also es geht ganz, ganz viel um Geburt, um Krankheit, um das Verbundensein von Körpern, von Lebensgeschichten, von Veränderungen. Es geht aber auch um das Sterben. Und allein das hat mich fasziniert, dass ein Autor in dem Alter, also in unserem Alter, erstmal über Reproduktion schreibt als Mann. Also die Großmutter spielt eine große Rolle, die Mutter, also die weibliche Linie der Familie steht eigentlich im Mittelpunkt, deren Körper. Das ist ein Buch über Fürsorge, über Erinnerung und über eine Mutter-Sohn-Beziehung und das Sterben der Mutter, das Kranksein der Mutter. Und das hat mich irgendwie schon mal sehr für das Buch eingenommen. Wir hatten ja in unserer letzten Folge darüber gesprochen, dass es immer so die große Frage ist, welche Themen werden bearbeitet und dass man häufig daran festmacht, ob man ein Buch dann lesenswert findet oder nicht, aber dass wir ja vor allem uns für die Ästhetik interessieren. Und auch wenn ich bei der Themenwahl sozusagen schon mal dabei war und dachte, das interessiert mich auch, ich möchte halt nicht irgendwie lesen, was man immer so liest von oder häufig liest. Ne, von jungen Männern, ich weiß es nicht, ist es trotzdem auch die Ästhetik. Ist es die Sprache und wie mit Sprache umgegangen wird, die dieses Buch für mich so besonders macht. Und es ist schwierig, finde ich, das in Worte zu fassen. Und ich versuche es trotzdem und habe dir natürlich auch wieder ganz viele Ausschnitte mitgebracht, damit du dafür ein Gefühl bekommst. Vielleicht steigen wir sogar direkt mal mit dem Hören ein, dass du merkst, was hier passiert. Ich habe mir viel markiert, aber ich finde, diese eine Stelle zeigt besonders schön, wie diese Texte gemacht sind. Ich erinnere mich, wie ich als Kind nach oben geschaut und dem Schnee beim Fallen zugesehen habe. Mit den Wolken als Hintergrund wurden die Schneeflocken schwarz. Ich stellte mir einen umgekehrten Winter vor. Etwas Schwarzes und Schweres, das auf den Hausdächern liegt. Etwas Schwarzes und Schweres, das an den Winterschuhen hängt. Etwas Schwarzes und Schweres auf den Ästen der Fichten, etwas Schwarzes und Schweres auf den Parkplätzen. Räumfahrzeuge, deren Schaufeln sich mit einer schwarzen Masse füllen. Ich erinnere mich an ein früheres Leben, in dem ich das erste Lebewesen war, das im Schlamm ertrunken ist und sich in schwarzes Öl unter der Nordsee verwandelt hat. Ich erinnere mich an ein früheres Leben, in dem ich die Linse in einem deiner Augen war, deine ganze Welt durch mich hindurch, während ich in einem Meer in deinem Gesicht trieb. Ich erinnere mich, wie mein Gesicht entstanden ist, als ich ein Fötus war. Ich erinnere mich an das Gefühl von leeren Augenhöhlen, bevor sie sich von den weichen Augen haben ausfüllen lassen, wie eng alles im Gesicht angeordnet war. Das Gefühl, dass alles im Gesicht auseinandergleitet, als läge es auf Kontinentalplatten, wie sich die Nase vom Mund getrennt hat und wie sich die Wölbung meiner Mundhöhle langsam geschlossen hat. Ich erinnere mich, wie sich die Augenlider, als sie endlich kamen, über das Offene gelegt haben. Ich erinnere mich an die Monate, bevor ich empfangen wurde. Das traurige Gesicht meiner Mutter in der Straßenbahn. Eine kleine Wohnung am Rande von Berlin. Die deutsche Sprache, die ihr als Kind streng und abschreckend vorgekommen war, war ihr vertraut geworden. Lieb sogar, fast mehr als ihr eigener, bergener Dialekt. Ich erinnere mich, wie es war, ein Gedanke zu sein. Etwas, das man herbeisehnt. Erst eine Freude und dann immer mehr eine Sorge. Ich hatte so Angst, dass es dich gar nicht gibt, sagte sie mir später, dass ich herausstellen sollte, dass da niemand ist, auf den wir warten. Ich finde, dieser kurze Ausschnitt, der sich im Text auch selbst über mehrere Seiten erstreckt, fasst ganz gut, wie diese Texte sind. Die sind zugänglich, die sind schlicht, aber die haben erst einmal so eine ganz besondere Art, Zeit zu verarbeiten, indem sie nämlich gar keine Grenzen, zeitliche Grenzen akzeptieren. Man bekommt auch den Eindruck, dass die Lebensgeschichte dieses Ichs, das hier spricht, sich erstreckt von dem Moment, als sozusagen jemand sich ein Kind wünscht, bis hin zu dem Zeitpunkt, wo das letzte Mal der eigene Name ausgesprochen wird, also auch lange nach dem eigenen Sterben. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert, vor allem in der Verknüpfung eben mit geologischen Prozessen, mit der Entstehung der Erde überhaupt, also auch wie Menschen wie Tiere, Lebewesen, Organismen, muss man sagen, an Land gekommen sind, um die Erde zu bevölkern. All das spielt eine große Rolle. Zwischen den Texten sind Fotografien von Gestein abgebildet. Das sind Oberflächenstrukturen, die sind rau und unwirtlich. Das ist eben auch wieder diese grandiose Gestaltung der Reihe Licht, die ich so gerne mag. Denn Text und Bild gehen hier auch eine ganz besondere Beziehung ein. Da sprudelt das Leben aus dieser Ödnis hervor. So kommt es mir wirklich vor. Man sieht diese kargen, vulkanischen Ausschnitte des Bodens oder Geröllhalden. Und es scheint mir so, wenn man dann liest, dass sich das ganze Leben aus dieser Ödnis entwickelt und darauf abspielt und auch dahin zurückkehrt. Also es ist eine Art Bühne und das erzeugt eine enorm starke Atmosphäre in der Kombination. Ich musste dem Ganzen aber etwas Zeit geben, denn am Anfang ist das sprachliche Register ein bisschen ein anderes. Es beginnt ja mit einer Art Erschöpfungsgeschichte, also die Schöpfung wird umgedreht und auch im Anschluss, wenn es um die Großmutter geht, da ist die Sprache doch auch noch sehr an eine gewisse Zeit geknüpft. Und deswegen, weil wir so nah bei der Großmutter sind, ist eben nicht vom Kind die Rede, sondern vom Kindchen zum Beispiel. Also es wirkt dann eben tatsächlich ein bisschen aus der Zeit
gefallen. So eine historische Sprache sozusagen.
Richtig. Und das ist ja gerade dann augenfällig, weil sonst die Zeit überhaupt keine begrenzende Rolle mehr spielt, sondern über alles hinweg flutet. Ja. Da musste ich mich quasi reinfinden und bin total froh, dass ich das irgendwie so annehmen konnte, weil es entwickelt dann, je mehr das Ich sich an sich selbst heranstreibt, einen ungemeinen Sog und eine so eine Art Schmerzschönheit, also eine Melancholie. Und ich hatte das Gefühl, was Frederik Hagen hier versucht, ist so eine Art kitschfreie Reromantisierung der Welt und ihrer Bedeutsamkeit. Und da habe ich dir noch eine letzte Stelle mitgebracht, an der ich finde, dass ganz deutlich wird. So. Es ist übrigens das Ende des Buchs und es greift den Anfang auf und ich war einfach wirklich, kennst du das, wenn man so Bücher ausliest und weglegt und irgendwie wie so ein Vakuum innerlich entsteht, kurz? Also auf die Gefahr hin, dass ich jetzt kitschig bin, aber...
Nee, ist so. Ja. Wenn man in so eine Welt wirklich eingetaucht ist ne, und auch merkt, okay, das bringt was in mir zum Klingen sozusagen, dann total.
Ja, und ich finde auch spannend, ne, dass das hier ein Buch ist, wo man, und deswegen finde ich gut, dass du in eine Welt eintauchen gesagt hast, irgendwie taucht man hier komplett in die Welt ein. Auch wenn das so ein kurzes Buch ist, das finde ich bemerkenswert, dass Hagen das auf so wenig Platz, dass es so gut klappt. Ich glaube aber auch, dass es genau wichtig ist, dass es so kurz ist. Ich glaube, alles, was mehr würde, würde das wieder zunichte machen. Und ich lese jetzt den Schluss. Die Geschichte beginnt, als Adam sich von Eva berühren lässt. Zuerst streicht sie ihm über die Finger, dann zwischen den Fingern entlang, dann legt sie ihre Hand in seine und verschränkt ihre Finger. Schau, es sieht aus wie ein Herz. Schau, es sieht aus wie eine Jahreszeit. Die Geschichte beginnt, als William Wordsworth ein Gedicht über einen Jungen mit Down-Syndrom schreibt. Danach geht es in den Gedichten nicht mehr um Unsterblichkeit, sondern um alles, was anders ist, als die Menschen es sich wünschen. In dieser Sprache entsteht das Leben erneut. Die Geschichte beginnt, als sich die erste Apfelblüte schließt und zu einem Apfel wird. Die Geschichte beginnt, als die Ardennen niederbrennen und ein Schlammwesen aus der Asche aufsteht, Richtung Mittelmeer wandert und sich dort an den weißen Stränden ausruht. Die Geschichte beginnt, als die Römer den zweiten Jerusalemer Tempel niederbrennen. Die Geschichte handelt davon, zu fliehen, im Exil zu sein, davon, Kinder und Enkelkinder zu bekommen, denen man erzählt, dass ihr eigentliches Zuhause woanders ist, dass sie Gott aus den Händen gepurzelt sind. Die Geschichte handelt von der Gewalt, die alle verfolgt, die versuchen, einer Gewalt zu entkommen. Und von der Gewalt, die allen widerfährt, die versuchen, dort auszuharren, wo sie sind. Die Geschichte beginnt, als das Parfüm, das du dir auf den Hals gesprüht hast, trocknet und du die Hand hebst, um dich zu kratzen. Die Geschichte beginnt, als wir uns verabschieden und versuchen, uns aneinander zu erinnern.
Schönes Schluss. Wort sozusagen zu diesem Buch. Also eine große Empfehlung von dir würde ich mal so annehmen, ne?
Ja, ich hoffe, das kam rüber.
Ich glaube, das kam rüber. Lynn, wir kommen noch zu einem anderen Gedichtband von Theresa Loserke. Ist, liegt hinterm Haus, heißt der. Und Theresa Loserke hat mit uns studiert. Also du warst, glaube ich, dann schon raus, ne? Du hast aber bei ihr mit ihr bei der Edith zusammengearbeitet.
Genau.
Kannst du uns trotzdem, also das Buch ist bei Rough Books erschienen und ich habe mich gefragt, ist dir diese Reihe vertraut?
Natürlich.
Erzähl mal ein bisschen was dazu. Also,
gut,
also,
habe ich mich wieder weit aus dem
Fenster gelehnt. Nein, aber trotzdem, ich kann das halt noch gar nicht. Ja. Also du kannst ja vielleicht kurz mal beschreiben, wie diese Bücher aussehen und ob du auch schon mal ein Band davon gelesen hast.
Ja, also ich habe ein paar Bände von denen zu Hause auch, die ich sehr schätze. Ich muss sagen, das ist wie immer mit diesen Lyrikreihen, die sind einfach immer so wunderschön gemacht. Und ich finde, kleiner Tipp, wir hatten heute, glaube ich, schon mehrere solche Tipps. Du hast nämlich gesagt, wenn man ein Buch gut findet, sollte man sich die Übersetzerin anschauen und gucken, was hat die Person Version noch übersetzt. Mhm. Das ist ein richtig guter Tipp und ich finde auch, wenn es Reihen gibt, dann macht es total Sinn, da dran zu bleiben. Also bei Gutleut gibt es ganz viele tolle Reihen, das hatte ich schon erwähnt eben. Und diese Reihe hier, wo Teresa Luserkes Gedichtband erschienen ist, ist eben auch so eine Reihe. Da weiß man einfach, das ist extrem gut kuratiert und ausgewählt.
Ja.
Und diese Reihe zeichnet sich eben dadurch aus, dass die auch immer einheitlich gestaltet sind. Also ganz schlicht weiß mit großen schwarzen Buchstaben und vorne ist eigentlich immer nur ein Auszug aus dem Text. Und man sieht eigentlich gar nicht so richtig, wer hat den geschrieben und es ist durchnummeriert. Und ich liebe das ja auch, weil ich bin ja auch so eine, also so sammeln finde ich schon, es spricht mich schon an. Ich halte mich immer zurück
Bücher,
und sammle
nichts. Die eignen
sich
dafür auch, ne? Ja, die sind so sehr dünn, so fast so ein bisschen so eine Fadenheft. Also sie haben so was Heftartiges irgendwie so. Ein kleines Heft im kleinen Format. Und genau, du hast gesagt, man sieht sozusagen einen Teil des Titels, aber man weiß gar nicht genau, was ist eigentlich der komplette der Titel jetzt und was ist schon ist man im Gedicht
sozusagen.
Und wer
sozusagen hat das eigentlich geschrieben?
Genau,
man
stürzt
so in den Text
rein. Von Cover an und dann auch sozusagen Gedicht für Gedicht. Auf jeden Fall eine empfehlenswerte Reihe und da ist jetzt eben Teresa Luserkes Debüt erschienen. Ich glaube, es war auch tatsächlich am DLL ihre Bachelorarbeit.
Das kann sein, da muss man ja eh mal mit einem längeren Projekt
abschließen. Genau, und gerade bei Gedichten hat man dann ja auch einige beisammen, wenn man so ein längeres Projekt für die Bachelorarbeit macht. Und vielleicht vorneweg, das ist kein Lyrikband, wie ich sie sonst lese meistens. Also ich lese, wir haben ja über einige auch schon gesprochen, oft Derek Walcott, Seamus Heaney, Louise Glück, die gefallen mir alle sehr und die haben halt alle eine Art Dichtung zu betreiben, die so ein bisschen eher ist wie das, was du uns jetzt vorgestellt hast. Mhm. Nämlich, sage ich mal, trotzdem das Lyrik ist und trotzdem das jetzt nicht irgendwie eine Narrativ so unbedingt folgt, also kann es ja auch, aber es ist einfach eine Beschreibung von Welt, von Szenen, von, es ist sehr...
Es ist zugänglich, haptisch.
Es ist zugänglich,
ne?
So ein bisschen nah am Narrativen, es ist so ein bisschen so dieses, ich habe sowieso Schnappschüsse von der Welt machen mit einer sehr, sehr hohen Aufmerksamkeit und sehr, sehr präzisen und schönen Sprache sozusagen, dass du die Welt, auf die du guckst, nämlich irgendeinen Stein oder eine Felsformation oder das Verhältnis, wie du es jetzt beschrieben hast, zu der Großmutter oder zur Mutter, nochmal mit anderen Augen siehst, weil es einfach sozusagen durch diesen dichterischen Blick so die einfach nochmal neu aufgeschlossen wird. So.
Ja.
Und diese Art von Lyrik lese ich oft. Es gibt aber ja auch, und da ist Lyrik ja auch eine sehr, sehr, sehr wichtige und spielt eine sehr wichtige Rolle, eine Lyrik, die sich für die Sprache interessiert, die Sprache aufreißt, die versucht, die Sprache neu zu machen, die quasi nicht so sehr davon lebt, jetzt zu sagen, okay, ich gucke mir das an und das und ich versuche da in so ein Ich ganz tief reinzukommen, sondern die eher sagt, okay, wie können wir uns an der Sprache abarbeiten sozusagen?
Ja.
Ne? Und diese Art von Lyrik, die ist mir einfach nicht vertraut. Deswegen bin ich an diesem Gedichtband sozusagen so ein bisschen von außen hergekommen, das zur Beschreibung oder Einordnung. Aber es ist eine sehr wichtige Art von Lyrik, weil sie dazu führt quasi, wir hatten über dieses Ästhetische das letzte Mal gesprochen, über die Frage, wie wichtig Ästhetik eigentlich ist. Und Ästhetik ist eben wichtig oder auch diese Art von Lyrik ist wichtig, um die Sprache immer wieder frisch zu halten, um die Sprache immer wieder aufzureißen, um zu immer wieder das, was wir so selbstverständlich dann irgendwie so als Plattitüden raushauen und was sich dann so verfestigt in Narrativen und so weiter, immer wieder nochmal ganz neu durchzuwühlen, sage ich mal. Ne?
Ja.
Und ich würde sagen, das macht Teresa Luserke. Ich habe drei ganz kurze Zitate, die vielleicht so ein bisschen poetologisch funktionieren können für uns. Einmal, ich hat nichts zu sagen, ich will das nicht sagen. Also das ist so ein Zitat. Dann, Sprache ist Arbeit, meine Arbeit denken. Ein anderes Zitat und dann noch ein drittes, was mir beim Lesen und Verstehen von diesem Text ein bisschen geholfen hat. Wo die Augen nicht sind, nicht hinblicken. Reichen ist der Rücken. So auch im Denken, weg vom Visuellen. Und das ist eben genau das, ne, was, also ich lese halt viel Lyrik, die dann eben vor allem über das Visuelle kommt und sie macht das eben aber besonders nicht und sie macht auch eben besonders dieses, nein, ich stelle jetzt nicht ein Ich ins Zentrum, es kommt ein Ich immer wieder vor und man kriegt auch ein Gefühl dafür, wie es diesem Ich so gehen könnte und in welcher Situation es sich befindet, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, hier ist das Ich, identifiziere dich bitte mit dem Ich und lauf durch die Gedichte durch und am Ende wirst du so an die Hand genommen, ne? Genau, also wir kriegen hier in der Regel nicht einfach irgendwelche Szenen beschrieben, die dann so ein bisschen verdichtet in lyrischer Sprache sind. Es gibt Szenen, aber es kommt eben aus dem Gesamttext immer wieder so vor, aber es ist nicht das Hauptding. Wir haben, wie gesagt, bis auf einige Ausnahmen kein klares Ich, keine klaren Figuren, denen man jetzt so durch die Gedichte folgen würde. Und es sind eben Gedichte, die sich stark mit Sprache auseinandersetzen. Die Gedichte bedienen sich, also es gibt ein paar Auseinandersetzungen mit der Welt, das, was du beschrieben hast, so ein bisschen, aber die bedienen sich auch ganz viel der Hochkultur, würde ich wirklich in dem Fall quasi sagen, oft auch historisch. Wir haben zum Beispiel die Gedichte von Elke Erb, einer DDR-Dichterin. Dann haben wir aber auch zum Beispiel den Barockdichter, ich glaube, es war Barock, Andreas Gryphius. Wir haben Karl Jaspers, wir haben Monika Rink, wir haben die Lutherbibel, also es ist schon sehr, sage ich mal, eine sehr eklektische Auswahl an Literatur und auch, ich würde sagen, doch einiges, was jetzt nicht mehr so im Mainstream, also die kennt man natürlich, die Namen, aber wer nimmt die Lutherbibel und Andreas Gryphius unbedingt als Bezugspunkte, ne? Also das ist
ja,
so,
ich liebe das
ist schon sowas, das ist schon was so sehr einen eigenen Angang, würde ich sagen, ja. So, ne? Weil, und, genau, und dann ganz konkret setzt sie sich auch auseinander. Also es gibt so drei Gedichte, wo diese Auseinandersetzung wirklich ganz konkret wird, nämlich da setzt sie sich mit Gedanken oder Zitaten von Gryphius, Freud oder Jaspers auseinander und dann ist wirklich das ganze Gedicht quasi so wie so ein Satz oder eine Idee, die dann so durchgewalkt wird durch die Sprache, weißt du, so, die nimmt dann mehrere Ausgänge und wird nochmal so gedreht und dann wird es nochmal so geguckt und ansonsten gibt es aber halt auch, dass es so eingeflochten ist, eben in den Text, in einem anderen Thema. Was es auch gibt, neben dieser Hochkultur, der andere Einfluss ist so diese alltägliche, moderne, ich würde fast sagen so Internet-Englisch-Slang, weißt du, was ich meine? Also es gibt's ja heute immer mehr. Ich glaube, wir sind da so noch gerade so an der Schwelle, aber von den jüngeren Generationen ganz krass, dass immer so englische Wörter so mit eingeflochten werden, weil man das irgendwie so kennt aus, weiß ich nicht, aus den Sachen, die man sich anguckt und sowas, von Memes und was weiß ich. Das, also du kennst es sicherlich auch, oder?
Ja,
dass so einfach so irgendwie dann in einem Moment der englische Begriff verwendet wird. Und das, damit spielt sie hier auch. Das kommt sozusagen neben Gryphius und die Lutherbibel kommen dann auch so Englisch-Slang sozusagen so ein bisschen mit rein immer mal wieder. Ich habe gesagt, spielen mit Sprache, das ist natürlich, sie nutzt halt die Bandbreite dessen, was man mit Worten machen kann. Also es gibt ganz viel Komposita, es gibt ganz eigene Metaphern, sie spielt mit Regeln und Elementen der Rhetorik, die ja sozusagen als Schule bestimmte Regeln hat. Damit spielt sie, sie bedient sich auch mit dem Gleichklang von Wörtern. Sie spielt damit, dass Wörter ja manchmal sozusagen nur ein Buchstaben musst du weg oder dazu tun und schon ist es ein anderes Wort. Also sie schafft viele so Räume, die sie sozusagen nicht über Bedeutung schafft, sondern über die Worte selber, also darüber, wie die Worte eben aufgebaut sind und die Sprache aufgebaut ist. In einem Ankündigungstext zu dem Buch hieß es, in ihrem Transitgeflüster fragen diese Gedichte, wohin die Rede geht, wenn sie sich verspricht und wie Tier- und Menschensprachen sich ineinander kreuzen lassen. Das fand ich eine sehr gute Beschreibung einfach. Das wirst du vielleicht auch kennen. So dieses, das ist manchmal sehr hilfreich, wenn man eben gerade nicht so gewöhnt ist, sowas zu lesen, dann von außen nochmal so eine Beschreibung, die es irgendwie dann so sehr trifft, wo man denkt, ah ja, genau das machen die.
Ja, genau.
Dieses ständige sich versprechen so ein bisschen. Mhm. Und da im selben Text hieß es auch, wenn das Verb ist, aus dem Titel, ist hinterm Haus liegt, dann muss im Vorgarten eine neue Grammatik erfunden werden, in der Wacholderbusch und Liplapp faustgrün und quittengelb aufblühen können. Und das fand ich eben auch sehr präzise für das, was dieses Buch irgendwie dann macht, nämlich sehr gesucht nach dieser neuen Grammatik, erfindet sie eigentlich ständig neu, spielt mit der Sprache und in ihren Sprachraum tauchen dann plötzlich auch Figuren auf, Tiere, sehr denkwürdig an einer Stelle ein Oktopus, dann hin und wieder eben mein Ich, aber eben nicht so klar fassbar, kleine Alltagsszenen, dann doch kleine Beobachtungen, die aber dann eben Teil des großen Ganzen sozusagen sind, der einzelnen Gedichte, kleine Beobachtungen aus der Umwelt und ich fand es vom Aufbau her ganz interessant, dass am Anfang extrem viel, würde ich sagen, Sprache und Denkarbeit irgendwie auch beim Lesenden gefordert ist und am Ende dann so eine gewisse Klarheit. Also als ob sozusagen so dieses Grammatikerfinden oder dieses Projekt dann irgendwann zu so einer inneren Ruhe führt mehr. Und dann hast du plötzlich so ein Ich, was dann auch mal da sitzt und einfach so eine Katze auf dem Hinterhof beobachtet und wo du so wirklich in so einer Szene bist und das Gefühl hast, okay, hier verstehe ich es jetzt. Und du gehst aber vorher durch diesen Prozess sozusagen, durch diesen Suchprozess. Und ich vom Fazit her würde ich sagen, das ist ich weiß gar nicht, ob der Begriff heute noch so gebraucht wird, aber früher, in den 1900 und dann die folgenden Jahre, hat man ja ganz oft den Begriff Avantgarde benutzt, ne? Mhm. Für Lyrik. Wir hatten über konkrete Poesie gesprochen und so weiter. Es gab die Oedipo-Gruppe. Mhm. Also diese ganzen Sprachkünstler, diese ganzen Sprachexperimente, das hat ja oft diesen Begriff Avantgarde einfach gekriegt. Und ich finde, in diesem Sinne, in so einem sehr positiven Sinne, ist das für mich eine Lyrik, die eher sozusagen in der Avantgarde-Richtung ist, als in der prosaischen Alltagsbeobachtung oder sowas. Genau. Es ist, was ich interessant finde, ist, selbst wenn man nicht alles versteht, selbst wenn man da erst reinfindet, merkt man, ob sowas gut ist oder nicht. Mhm. Also ob sozusagen einfach nur so, da will jemand sich halt künstlerisch so tun, als ob er oder sie Künstlerisches drauf hat, und dann wird so alles Mögliche so gemacht und dann, ne, so verrätselt, sage ich mal. Und irgendwie hat man, finde ich, doch so ein Gespür dafür, ob jemand stilsicher ist oder nicht, ob das jetzt einfach nur irgendwie, weil man könnte ja auch einfach aneinander reihen, weißt du? Irgendwie, ja, das klingt halt ähnlich, dann haue ich das halt auch noch zusammen und dann habe ich da ein Gedicht, und das ist es natürlich nicht. Es ist wirklich sehr, sehr stilsicher, was man auch immer spürt. Man hat immer das Gefühl, man wird trotzdem an die Hand genommen, man ist trotzdem in der Welt, die weiß, was sie will, auch wenn man selber vielleicht nicht jedes Detail versteht. Und man taucht in diese Sprache ein, erlebt, was mit Sprache möglich ist. Es ist eine Sprache, die auch irgendwie teilweise sehr konkret wird, eine Sprache zum Anfassen, zum drüber nachdenken, eine neue Sprache, wie zum Beispiel, wenn aus einem Specht ein Sprecht wird und das dann die ganze Zeit so durchgezogen wird, ne? Ja. Und du sozusagen dann damit halt, damit gearbeitet wird. Und ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, es ist ein tolles Buch, ein Buch, bei dem man jetzt nicht abends 20 Gedichte mal so wegliest oder so, oder auch nicht 10 oder sowas, ne? Sondern du kannst manchmal auch einfach eins lesen dann lange das einfach wirken lassen, vielleicht nochmal reingucken, nochmal merken, okay, jetzt langsam.
Das ist ich finde, der Gedichtetipp Nummer 1, egal, ne, wenn du von außen kommst, du hast es gesagt, du kommst von außen an dieses Buch ran, es entspricht nicht deinen Lesegewohnheiten, also immer, finde ich, bei Gedichten, lies eines und dann lies es einen Monat lang jeden Tag.
Genau.
Also wirklich, alles, was an Schnelllebigkeit und Neuerungen existiert, kann man beim Gedichtelesen einfach mal getrost über den Haufen werfen und sich richtig Zeit nehmen. Weil was ein Gedicht kann, das versteht man nicht. Weißt du, wie viel Arbeit das ist? Ja, steckt ja so viel Arbeit in so einer
extrem
Sprache.
Viel.
Also ist ja Spracharbeit.
Total.
Und zu glauben, man liest es einmal und damit hat es sich, also das ist, weiß ich nicht, irgendwie Quatsch. Das ist einfach sinnlos. Und ich finde, gerade in der, also suchte Romane durch, aber Lyrik, finde ich, dafür muss man sich Zeit nehmen, und das gilt auch für dieses Buch, und gerade dann auch, wenn die Sprache so durchgewalzt wird, dann macht es auch total Sinn, laut zu lesen und da einfach immer und immer wieder diese Worte, mit diesen Worten selber auch zu spielen. Du hast das Wort Spielen ganz oft erwähnt, und das ist ja auch das, was beim Lesen passieren soll. Das ist ja keine Aufgabe, keine Arbeit, sondern das ist eine spielhafte, spielerische, sagt man, Auseinandersetzung. Ne? Und genauso muss man da auch rangehen.
Total, da sind wir uns sehr einig. Und wir hören jetzt noch mal ganz kurz einen Ausschnitt.
Richtig. Und wie immer beim Gedichtelesen, ich lese die immer so, wie ich sie lese, weil so klingen alle Gedichte in meinem Kopf. Aber das ist auch wirklich spannend, mal auf eine Lyriklesung zu gehen und zu gucken, wie die Leute das selber lesen, weil da gibt es ja auch 1000 Varianten. Kubitzklou. Mein Haustor, wer weiß, hat den Eingang verfehlt, hat den Aufgang verlegt, hat mir naseweis die Strippen vor die Füße geseelt, und da sagt man nichts, nein, diesseits greift körperweich mit einem Säuseln ein Gluckert im Hirn und im Bienenstock Lerchengesang oder so ein Bogen über die Passage gespannt wie aus Superblütengeruch, wie aus Apfeltüten eingesogen, abgehoben. Das versteht niemand, wie es ist, wenn diese unzähligen Schnüre auseinanderstieben. Haha, wenn ins Gleiten kommt, was in grüner Flor Birnen wären, würde es nicht als und bald über die Dächer fließen, was in überreifster, strengster Sommer sich hieße, verließe. Dieser Tag ausgekämmt hat unversehens mich, und bei Sinnen würde der rote Lappen, der hereinweht, schweben, stehen, wenn die Schnüre auseinanderstieben, sehen, wie zu beiden Seiten Nüstern sich ins Tropfen ziehen ließen und hoch oben der Kubitzklou pendelt.
Was vom Tage
übrig blieb. Ach Josef, ich freue mich richtig, heute noch an jemanden zu erinnern, denn...
An die du nie denkst.
Genau. Nein, weil du weißt ja, ich bin kein klassisches Fangirl irgendwie.
Doch, bei Mary Shelley schon, ne?
Ja, bei Mary Shelley schon, natürlich. Ich wollte doch genau darauf hinaus, okay, dass selbst ich bei Mary Shelley ins Schwärmen komme. Sie ist einer meiner, weiß ich nicht, Top 5 Lieblingsautorinnen. Ich glaube, viele kennen sie, ohne es zu wissen, weil ihre berühmteste Figur, Dr. Frankenstein, eine Kultfigur in der Popkultur geworden ist.
Kommt jetzt auf Netflix ein Film von Guillermo del Toro bald raus,
Nein.
ne? Also eine neue Verfilmung.
Oh, wow.
Die ja dann auch nur eine von 500 ist, aber das
ja,
unterstreicht nochmal deinen
Guillermo del Toro
deinen
ist
Punkt.
So toll.
Ja, das soll auch,
Labyrinth und so weiter und so fort.
Die Bilder sehen auch sehr gut aus.
Okay, wann?
Läuft jetzt erstmal in Venedig und dann läuft das auf Netflix, ich denke, um Weihnachten rum. Ich sag
okay.
dir dann nochmal Bescheid.
Also Leute,
wir können ja dann drüber reden.
Wir reden drüber,
du hast ja das
stimmt.
Buch gelesen.
Oh, weißt du, das, ja. das liebe ich einfach. Solche Momente, für die lebe ich. Also, Mary Shelley also ist die Frau, die Dr. Frankenstein erfunden hat und damit einfach das ganze Nachdenken und die ganzen Monster, alles, was so damit zu tun hat, beeinflusst hat. Sie hat aber auch andere grandiose Romane geschrieben, zum Beispiel Der letzte Mensch. Das ist im Zuge der Corona-Pandemie nochmal bedeutsam geworden, ähnlich wie Die Pest von Camus.
Haben wir auch besprochen.
Genau.
Du hast uns davon erzählt.
Habe ich, weil war nämlich toll. Hört da gerne nochmal rein. Mary Shelley selbst hat eine sehr bewegte Lebensgeschichte gehabt. Sie ist als Mary Godwin Ende August, am 30. August 1797 in London geboren. Da sind wir wieder in England. Wir kommen irgendwie ständig dorthin, ne? Und gilt als eine der wichtigsten englischen Schriftstellerinnen. Sie hat Romane geschrieben, Kurzgeschichten, Theaterstücke, Essays, Gedichte, Rezensionen, Biografien und Reiseerzählungen. Also sie hat auch so diese DNA der Autorin so wirklich verkörpert. Ich weiß nicht, ob dieser Satz in irgendeiner Welt Sinn macht, aber du weißt, was ich meine.
Dieses Bild vielleicht, ne?
Ja. Sie hat außerdem das Werk ihres früh verstorbenen Ehemanns Percy Shelley herausgegeben und am Leben erhalten. Und ihr Vater, das ist nämlich ganz interessant, also ihre Eltern sind auch sehr illustre Persönlichkeiten gewesen. Ihr Vater war Sozialphilosoph und Begründer des philosophischen Anarchismus, William Godwin. Und ihre Mutter, die hat sie nie kennengelernt, denn die ist kurz nach der Geburt verstorben. Und sie war die Schriftstellerin und Feministin Mary Wollstonecraft, die mit die Verteidigung der Rechte der Frau eine der frühesten und grundlegenden Arbeiten der Frauenrechtsbewegung verfasst hat und die Mary Shelley auch zeitlebens sehr verehrt hat. Obwohl sie eben nie kennenlernte. Sie hat dann von ihrem Vater eine umfassende Bildung erhalten. Er hat ja auch später mit seiner zweiten Frau eine Verlagsbuchhandlung gegründet. Die waren dauernd von Intellektuellen und KünstlerInnen umgeben. Und in diesem Geiste ist also Mary Shelley aufgewachsen. Also feministisch, freiheitlich und kreativ. Ich habe ein Zitat in der Biografie gefunden, das ich lustig fand. Ihre Halbschwester Claire Clermont klagte nämlich über dieses Umfeld später mal: Wenn du in unserer Familie nicht ein episches Gedicht oder einen Roman schreiben kannst, der durch seine Originalität alle anderen Romane in den Schatten stellt, bist du eine verächtliche Kreatur, die es nicht wert ist, anerkannt zu werden. Und das tut mir schon sehr leid, dass es ihr so damit ging, aber irgendwie finde ich es auch wirklich bezeichnend dafür, was da so los war, ne? Und dann verwundert mich das auch gar nicht, dass Mary Shelley so eine geniale Schriftstellerin geworden ist. Jetzt wird's ein bisschen spicy. Die hat, also Mary Shelley hat 1814 eine Beziehung angefangen mit dem verheirateten Dichter Percy Shelley, den habe ich eben schon erwähnt. Also das war am Anfang in der Gesellschaft überhaupt nicht gern gesehen, eigentlich bis zum Schluss nicht, weil erstens war er verheiratet und zweitens haben die halt beide die freie Liebe so auch verteidigt. Und das kam einfach nicht so gut an, auch wenn die natürlich in so einer Familie groß geworden sind. War das alles so ein bisschen schwierig. Die sind dann nämlich auch erstmal aus London abgehauen, weil die sich da eigentlich gar nicht frei aufhalten konnten. Und dann wird es vulkanisch, denn 1816 haben sie dann im Sommer eine Zeit am Genfer See verbracht. Das ist ein ganz besonderes Jahr. Das Jahr ohne Sommer wird es auch genannt, weil im Vorjahr ein Supervulkan Tambora ausgebrochen ist am anderen Ende der Welt. Und dieser Ausbruch hat das Klima so beeinflusst, dass quasi dieser Sommer nicht existiert hat. Also es war so kalt, so regnerisch und so stürmisch, Ernteausfälle, Hungersnöte, das volle Programm. Und deswegen waren die da am Genfer See unterwegs und mussten sich da auch einschließen und haben halt im Prinzip viel Langeweile gehabt. Du guckst so, als ob du was sagen willst.
Ja, mir fällt gerade nur so kurz, war nur so ein Gedankenblitz, ich hau den jetzt trotzdem kurz raus. Da, ich weiß genau, als du mir das zum ersten Mal erzählt hast, ja, nämlich in der Folge über dieses Der letzte Mensch, ja, ne? Da saßen wir im Institut, es war so richtig regnerisch, Winter, richtig dunkel schon und haben diese Folge einfach aufgenommen. Das ist schon so lang her, so in Erinnerung.
Ja.
Das fand ich einfach gerade so ein schöner, war so ein kleiner Zirkelschlussmoment.
Ja, auf jeden Fall, genau. Ich denke auch immer, wenn auch heute früh, als es so krass gewittert hat und dunkel war, da habe ich direkt immer solche Gefühle irgendwie, dass ich an diese Situation denken muss, die so auch in die Literaturgeschichte eingegangen ist. Die waren nämlich nicht zu zweit da, Lord Byron war auch dabei und der Arzt John Polidori und Marys Stiefschwester Claire Clermont. Auf jeden Fall hat hier Mary Shelley die Idee für ihren Roman Frankenstein entworfen. Die war da 20, da hat die das dort geschrieben. Das ist schon wirklich, das entringt mir die allergrößte Bewunderung. Es war nämlich so, dass die dann angefangen haben, sich Gruselgeschichten zu erzählen. Das muss ich jetzt nicht weiter ausführen. Diese Geschichte ist zur Legende geworden. Genau, das Kind, das zweite Kind von Mary Shelley und Percy Shelley war auch da. Das war da auch mit dabei in dieser Szenerie. Das ist ganz lustig. Es gibt da auch Filme und Bücher drüber und das taucht nie auf, weil das halt eine Gouvernante hatte und halt irgendwie bespaßt wurde. Und die haben sich da irgendwie ihrem Leben hingegeben. Das zählt auch zur Geschichte von Mary Shelley, dass sie das erste Kind früh verloren hat nach der Geburt, dann diesen zweiten Sohn bekommen hat und es ihr sehr, sehr schlecht ging. Wir werden da nochmal weiter drauf eingehen im Folgenden. Und sie hat dann noch einen weiteren Schicksalsschlag erlitten, denn sie konnte dann zwar Percy Shelley heiraten 1816, nachdem seine eigene Ehefrau Selbstmord begangen hat. Also das ist wirklich auch eine Geschichte mit zahlreichen Abgründen. Aber obwohl sie dann verheiratet in Italien gelebt haben, hat sie zwei weitere Kinder dann auch verloren. Die sind gestorben. Der dreijährige Sohn war eben auch dabei, der schon in Genf auf der Welt war, und eine jüngere Tochter. Und erst als sie dann ihr viertes Kind geboren hat, hat sie wieder so ein bisschen Lebenswillen auch gehabt, weil, also, man kann sich das ja nicht vorstellen. Das sind also wirklich auch Intensitäten von Verlusten, die da immer wieder auf sie einprasseln und die sie verarbeiten muss. Und dazu kommt dann, dass auch noch 1822 ihr Ehemann Percy Shelley ertrunken ist und auch gestorben ist. Und sie kehrt dann mit ihrem einzigen Kind, das quasi noch übrig ist, nach England zurück, setzt dort ihre Karriere als Schriftstellerin fort. Es hat sich dann auch, ne, immer wieder haben sich Menschen auch ihr genähert. Sie hatte viele Freundschaften. Amerikanischer Schauspieler hat sich mal in sie verliebt, aber sie hat nie wieder geheiratet und hat ihm dann gesagt, sie war einmal mit einem Genie verheiratet und so sinngemäß drunter macht sie es nicht mehr. Also wenn, dann wieder ein Genie bitte. Fand ich irgendwie auch eine charmante Art, so eine Hochzeit abzugeben.
Das passt zur Familiengeschichte, ne?
Ja, auf jeden Fall. Von ihrem Schwiegervater, ne, dem Vater von Percy Shelley, der, glaube ich, ein angesehener Richter war oder so ein hohes Amt hatte, ich bin gerade nicht ganz sicher, ist sie eine Zeit lang finanziell unterstützt worden, unter der Bedingung, nicht mehr über Percy Shelley zu sprechen und diesen ganze moralische Verruchtheit in Anführungszeichen nicht mehr so auf den Tisch zu bringen. Denn er wollte natürlich nicht, dass die Familiengeschichte so davon belastet ist, dass sein Sohn wirklich, also in Europa, überall uneheliche Kinder gezeugt hat, ne? Also zumindest gibt es da ja viele Verdachtsmomente. Sie hat da das Geld genommen, sie hat sich aber nicht so an die Abmachung gehalten. Ne? Sie hat sich sehr verdient gemacht, um sein Werk in Erinnerung zu halten. Und sie ist dann noch eine Weile mit ihrem Sohn, mit ihrem mittlerweile erwachsenen Sohn, durch Europa gereist. Die hatten eine ganz, ganz enge Bindung, haben dann mit seiner Frau auch zusammengelebt bis zu ihrem Tod. Und sie ist dann relativ früh im Alter von 53 Jahren verstorben, wahrscheinlich an einem Gehirntumor. Ja, und dann hat auch irgendwann die Literaturkritik verstanden, dass sie kein One-Hit-Wonder ist, sondern nach Frankenstein oder der moderne Prometheus wirklich viele, viele tolle Bücher geschrieben hat. Und ich bin wirklich der Überzeugung, dieses Buch zu lesen macht einen besseren Menschen aus dir. Das ist wirklich einfach.
Wir reden jetzt aber wieder über Frankenstein.
Text. Natürlich.
Okay, ja, ja.
Ja. Also heben wir die Tassen auf diese grandiose Autorin, auf Mary Shelley.
Unbedingt.
Cheers.
Cheers und bis nächstes Mal.
Tschüss.
Das war Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Mieglitz und Josef Braun.